Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom KI Hands-On Podcast. Heute zu Gast der gute Nils. Hallo Nils.
Hi.
Und der gute Sebastian ist aktuell im wohlverdienten Sommerurlaub irgendwo im schönen Italien. Ich meine, um Parma herum. Schöne Grüße dahin. Und wir haben uns überlegt, wir wollen nicht länger warten und fangen schon mal mit der neuen Folge an. Und heute haben wir, finde ich, ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Und zwar lese ich ziemlich häufig auf LinkedIn und auf vielen anderen Portalen, dass 95% der KI-Projekte scheitern und nur 5% einen wirklichen Mehrwert liefern und produktiv gehen. Und heute sind wir hier mit einer Antithese und sagen, warum KI-Projekte im Mittelstand fast nie scheitern und was das verrät. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und lieber Nils, heute haben wir die steile These, KI-Projekte im Mittelstand scheitern fast nie. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was du überall lesen kannst. Und warum sagen wir mit unserer These, dass KI-Projekte im Mittelstand fast nie scheitern? Weil sie fast nie groß genug werden, um zu scheitern. Also das eigentliche Problem ist nicht der Misserfolg, sondern eher die Bedeutungslosigkeit. Also eine Abbruchquote von unter 5% ist eher kein Erfolgsausweis, sondern vielleicht eher so eine Art Verdachtsmoment. Was ist denn da los? Und hierzu haben wir ein paar Quellen auch mitgebracht, die das belegen. Es gibt mehrere, ja, ich sag mal, Studien, Paper und Co. Wir können die ja auch in den Shownotes verlinken, unter anderem der KI-Index Mittelstand von März diesen Jahres, also auch sehr aktuell. Sagt, dass es vor allem im Mittelstand eine sehr niedrige Abbruchquote gibt. So, und was die Gründe dafür sind, das wollen wir heute hier besprechen. Lieber
Ja,
Nils,
und
was sagst du dazu?
ich denke auch vielleicht aus der Praxis. Ja, also der Titel lautet ja KI Hands-On. Wir haben ja auch eigene Erfahrungen und wir haben uns im Vorfeld darum ausgetauscht und wir aus unserer täglichen Arbeit stellen eigentlich fest, bei uns scheitern die Projekte nicht. Vielleicht ist vielmehr der Fokus, weil wenn man mal ein bisschen genauer auf diese Quellen schaut, merkt man auch, es wird nicht wirklich definiert, was ist denn tatsächlich ein KI-Projekt? Ja, das ist uns sehr stark aufgefallen. Ein KI-Projekt ist ja alles ab der Einführung von Copilot. Und das ist tatsächlich ein Punkt, das würden wir noch nicht als vollständiges KI-Projekt bezeichnen, sondern das ist mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Man fängt mal irgendwo an. Man möchte bei diesem KI-Rennen nicht ganz an der Seitenlinie stehen, sondern man steckt mal so den kleinen Zeh hinein. Aber ein wirklich vollwertiges KI-Projekt braucht Führung, ja, und nicht einfach das Ausrollen von Tools.
Ja, gerade das Ausrollen von Tools, damit haben ja alle angefangen. Ne? Also wir erinnern uns gut daran, als ChatGPT aufkam und Copilot und so weiter, wollten ja gleich alle CEOs AI-ready werden und irgendwas AI-mäßiges in ihre Pressemitteilungen und Co. reinschreiben. Und was macht man da? Natürlich guckt man sich die Low-Hanging Fruits an. Was sind Low-Hanging Fruits? Und in der Regel sind das die Dinge, die eine geringe, ja, Einstiegshürde haben, geringe Einstiegskosten haben, aber geringe Einstiegskosten und kleine Piloten mit kleinem Risiko heißen natürlich dann auch häufig wenig Output. So. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was unsere These so ein bisschen untermauert. Naja, 95% der KI-Projekte im Mittelstand scheitern nicht. Das ist ja schon mal gut, aber die sind auch häufig bedeutungslos. Wir hatten ja das Thema in einer anderen Folge, wo wir gesagt haben, es gibt so zwei Welten von oder zwei unterschiedliche Teile von KI-Projekten. Das eine ist, die persönliche Produktivität zu steigern, persönliche Produktivität des Mitarbeiters, persönliche Produktivität von einzelnen Key-Ressourcen. Und es gibt den anderen Part, der eher prozessual getrieben ist, wo wir uns ja viel darauf fokussieren. Wir haben auch viele Folgen, wo es um Prozesse geht, schon abgefrühstückt. Und ich glaube, in diesen Prozessthemen, Da ist deutlich mehr zu holen. Da traut sich aber der Mittelstand häufig nicht heran. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Nils, aber unsere Hörerschaft darf gerne mitdiskutieren. Das würde mich echt interessieren. Ich merke im deutschen Mittelstand sehr, sehr viel in den Gesprächen, dass man so eine Tool-Käufer-Mentalität hat. Ja, dass man gerne etwas kaufen möchte, eine Lizenz, ein Tool, eine fertige Lösung, die man schnell einführt. Damit ist sie da, ja. Und man hat etwas gekauft und man kann sich auf die Fahne schreiben, wir sind jetzt KI-ready, sagen wir mal, im Recruiting. Wir haben jetzt ein Application-Tracking-System an Bord. Da gehen jetzt die ganzen Bewerbungen rein und da steht KI drauf. Also sind wir ja KI-ready und wir sind jetzt eins der 95% von den Successful Projects. Ist es das, was es einen wirklich weiterbringt?
Ja, ich glaube, es ist natürlich genau der Punkt, ne? Wie viel Energie fließt da rein? Ich möchte, und jetzt nehmen wir mal den größeren Mittelstand, ich möchte, dass da eine große Flagge ist, auf der KI steht. Ich möchte aber eigentlich gucken, dass das Budget klein bleibt, das Risiko klein bleibt. Wir tasten uns erstmal so ran. Das kann die IT-Abteilung einführen. Ja, bei den kleineren Firmen stelle ich immer fest zu sagen, naja, schickt das mal durch und installiert das mal kurz. Ja, das ist so das Pendant von klein zu groß. Bringt das mal zum Laufen, ja, am besten ohne unser Zutun. Ja. Bei den größeren ist es dann zu sagen, die IT-Abteilung soll das mal ausrollen und dann landet man eben bei Copilot oder bei was auch immer, ja, zu sagen, die machen das schon und ab dann wird die KI das große Ergebnis. Woher auch immer bringen. Und das passiert natürlich nicht, weil es braucht Verantwortlichkeit. Ja? Da braucht es natürlich auch ein Budget, zu sagen, wir müssen über diese Dinge nachdenken. Wir müssen tatsächlich Prozesse analysieren und vielleicht für uns auch kennen. Ja? Aus der Praxis, da hat eine IT-Abteilung natürlich was mit zu tun, aber nur marginal. Also da braucht es einen ganz anderen Input eigentlich. Und ich glaube, das ist so das große Problem. Und dann landet man dann in der Bedeutungslosigkeit, weil dann kommt das Tagesgeschäft dazu. Die Fachabteilungen fühlen sich nicht wirklich involviert in den Prozess. Ja, die IT, die rollt da wieder irgendeine neue Software aus. Dann gibt es das 1%, vielleicht sind es sogar nur 0,1%, die dann interessiert sind. Ja, also das ist dann wieder auch viel von der Persönlichkeit abhängig, der dann sagt, okay, ich gucke mir das mal an und ich nutze das. Aber in der breiten, ja, unternehmerischen Basis tut sich da dann nichts. Ja. Und wenn das dann niemand benutzt, dann quengelt die IT, weil sie sagt, ja, das benutzt ja keiner. Na, da geht ein Teil unseres Budgets mit drauf. Die Erfolge bleiben dann auch aus. Das heißt, wenn man dann sagt, okay, was haben wir denn von unserem Invest tatsächlich zurückbekommen, dann ist dann gähnende Leere. Und ich glaube, das ist das große Problem, weil wenn man dann etwas tut, sollte man es richtig tun. Ja? Und
Ja.
das muss dann auch entsprechend aufgehängt sein. Und ich glaube, wir bewegen uns, wir gehen in diese Richtung. Ich meine, das Thema ist noch nicht alt. Ja? Also ich denke auch, das ist jetzt, wenn man mal, und das stelle ich schon fest, wenn man feststellt in den Unternehmen, okay, das ist jetzt nicht so eine Eintagsfliege. Ja? Dann machen wir jetzt nicht mal 3 Monate irgendwie. Ein bisschen schreiben wir uns das in unsere PR-Artikel und dann ist wieder gut, sondern, oh, das ist gekommen, um zu bleiben. Ja, und jetzt, man hat unterschiedliche Fachvorträge, man merkt, okay, da werden tatsächlich auch Investitionen getätigt von anderen Unternehmen, dann gewinnt das so ein bisschen Seriosität, sage ich mal. Und ich glaube, damit kann sich das tatsächlich verändern, aber deswegen würde ich diese Studien ja durchaus in Frage stellen.
Okay, hast du denn schon mal erlebt, dass in einem deiner Projekte oder in anderen Projekten etwas quasi akut oder aktiv abgebrochen wurde oder beendet wurde?
Nein. Und ich glaube, das ist einfach darin begründet. Ich meine, Scheitern ist 0 oder 1. Ja? Und was ich in den Projekten dann, wenn, feststelle, ist zu sagen, wir starten mit einer bestimmten Idee. Und die klingt gut, die hört sich gut an und die klingt vielversprechend in erster Linie. Und dann funktioniert das nicht, wie wir gedacht haben. Aber das ist das, wir hatten es in den anderen Folgen schon. Und da ist so schön, was ist der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren? Ja? einfach nicht aufzugeben und wieder aufzustehen. Und das ist dann, was ja auf dem Weg passiert. Man lernt. Ja, das ist eine neue Technologie, das bringt ganz neue Möglichkeiten. Und wenn wir dann tatsächlich in Projekten stehen, wo man merken, okay, entweder bringt es nicht die Qualität, die wir erwartet haben, ja, oder es ist tatsächlich, der Use Case ist nicht, dass er den ROI bringt, den wir erwartet haben. Dann haben wir aber auf dem Weg meistens fünf, sechs andere Baustellen identifiziert, von denen wir vorher nicht wussten, aber wo wir gemerkt haben, okay, wir ändern den Fokus. Und dann werden die zum Erfolg. Von dem her ist es schwierig. Also, dass man wirklich sagt, wir brechen das Ganze ab, weil es hat überhaupt keinen Sinn. Nein, es entwickelt sich.
Okay. Ja, okay. Ich habe zwei andere Beispiele. Also wir haben tatsächlich ein Projekt erlebt. Da hat jetzt keiner gesagt, wir brechen das jetzt mitten voll im Lauf ab. Aber das eine war tatsächlich, man hat bei einem unserer Kunden, die haben Copilot eingeführt für eine Gruppe an Mitarbeitern. Ich glaube, das waren am Anfang, lass mich nicht lügen, 30 bis 50 User, die damit quasi erstmal gestartet sind. Und man hat nach ein paar Wochen immer wieder nachgemessen, wie ist denn die Usage, wie ist die Akzeptanz. Man hat auch viel angeboten. Quasi Learning Sessions, Hands-on, wie kann man damit umgehen und so weiter. Das gab es alles. Und dennoch hat sich, ich meine, das waren knapp 3 Monate nach Einführung, herausgestellt, dass sehr, sehr, sehr wenig der zugewiesenen User, die eine Lizenz hatten, Copilot benutzt haben. Das waren wirklich nur Top 2-3% davon. Und einer davon war der IT-Leiter und irgendwie noch zwei andere Power-User und das war's. Mehr gab es nicht. Und der Kunde hat sich dann dafür entschieden, die Lizenzen wieder ja, quasi zurückzufahren, abzubestellen. Und Copilot für sich, oder hätte jetzt auch was anderes nehmen können, es war jetzt einfach in dem Fall Copilot, quasi wieder rauszunehmen. Und damit war das, wenn wir jetzt die Definition von abbrechen uns angucken, ist dieses Projekt gescheitert und ist abgebrochen worden. Ein anderes, was wir hatten, ist, das war tatsächlich im vollen Lauf. Wir waren voll in der Entwicklung. Es war eine individuelle Einzelentwicklung für einen Kunden. Und der hat dann, wir sind immer so aktiv, dass wir sagen, wir machen teilweise zweimal die Woche ein Review der Ergebnisse, der Veränderung. Also ist auch verrückt, ne? Wenn man überlegt, früher in Scrum war man schnell, wenn man 2 Wochen Sprints hatte und dann Review gemacht hat, alle 2 Wochen. Wir haben jetzt teilweise 2 Reviews die Woche gemacht, weil es einfach so schnell geht in der Entwicklung. Da hat der Kunde relativ früh, ich würde sagen, kurz überlegen, das war ja so 6 Wochen nach Start, gesagt, stopp, stopp, das ist nicht das, was ich will. Also das war okay, es war ein Proof of Concept, man hat ein Konzept aufgesetzt und man hat gezeigt, dass das funktioniert. Das hat auch funktioniert, aber er hat gesagt, nee, das bringt mir nichts. Ich möchte jetzt erstmal was anderes haben. Das war eine, ich darf auch nicht zu viel verraten, da gibt es ein NDA. Es war eine KI, die Passungen bestimmt, ja, also passt etwas zu etwas anderem ganz gut. Und das wurde dann beendet. Witzigerweise hat man dann ein paar andere Themen aber trotzdem weitergemacht. Also es war ein größeres Projekt mit mehreren parallel laufenden Streams. Kam das dann einige Monate später aber wieder auf. Und da, ne, wo du gerade sagst, dass man lernt dazu, da kam es aber dazu, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3 gemacht. Das haben wir ganz viel dazugelernt. Und jetzt wäre es ja toll, wenn wir die Lösung, die wir damals abgebrochen und konserviert haben, ja, also wir haben es sauber gemacht, sauber gestopft, wir haben gesagt, okay, wir beenden jetzt quasi diesen Entwicklungsstream, wir konservieren die Themen, wir dokumentieren alles, wir legen alles zur Seite, dass, falls es wieder gebraucht wird, man einfach nur die Schublade aufmachen muss. Und das kam dann auch auf, einige Monate später. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das abgebrochen oder ist das pausiert? Also damals war es eher abgebrochen, so nach dem Motto, nee, wir brauchen das nicht. Jetzt im Nachhinein war es eher eine Pause. Wozu zählt man das? Weiß ich nicht, würde ich jetzt mal die Diskussion eröffnen. Aber erlebt haben wir das schon. Ja, erlebt haben wir das
Ja.
schon.
Ja, ich glaube, das ist ja genau der Punkt, ne? Und das ist etwas, gerade in diesen Individualprojekten, über die wir viel sprechen. gibt es eine Weiterentwicklung. Wenn ich jetzt, und dann ist viel dieser Unterschied zwischen, denke ich in Tools oder denke ich in Lösungen. Ein Tool schalte ich an und schalte ich ab. Eine Lösung bedarf der Weiterentwicklung. Und dann ist natürlich, ich weiß nicht, ob das wieder ein deutsches Thema ist, ne? Auch mit dem Scheitern. Ne? Das Scheitern ist ja per se nichts Schlimmes. Ja, wir können jede Menge daraus lernen. Und wenn man, und das ist das, was ich immer wieder ins Gedächtnis rufe. Wie alt, wie maturiert ist tatsächlich dieses ganze Thema KI, diese Technologie selbst? Also, das ist nicht alt. Wir haben nicht aufgehört, ein Mobiltelefon zu benutzen, weil es damals noch nicht das konnte, was es heute kann. Ja? Das wächst und wächst und wächst auch von den Fähigkeiten. Manchmal ist es, glaube ich, auch dieses Durchhalten, zu sagen, okay, wir sind noch nicht ganz am Ziel, was ich mir in vielleicht einer großen Vision dann auch aufgeschrieben habe oder vorgestellt habe. Aber wir wachsen als gesamtes Unternehmen langsam da hinein und in diese Richtung. Und ich glaube, das ist unabdingbar.
Da habe ich eine Frage zu. Was würdest du sagen, was ist schlimmer für ein Unternehmen? Ein großes, sichtbares KI-Projekt, was wirklich so ein KI-Großprojekt ist, was scheitert? Oder so 10 kleine, wo keiner wirklich sagt, ich vermisse das jetzt?
Spannend, ja. Ich glaube, also wenn der, sagen wir so, wenn der gleiche Energieeinsatz hineinkommt, das würde ich jetzt mal als Grundprämisse nehmen. Ich glaube, das große Problem ist, ein großes Projekt, da geht der Fokus dann drauf. Ne? Für die Wirkung, da hat man was angefangen und das hat gar nicht funktioniert, ist es immer schwierig. Ich glaube da aber auch an die, ich sag mal, Kraft der Dezentralität. Ja, das heißt, 10 kleine Projekte heißt, dass sich 10 unterschiedliche Abteilungen, 10 unterschiedliche Gruppen an Mitarbeitern damit auseinandergesetzt haben. Und da ist ja meistens, und das ist ja nicht im Thema KI, sondern das ist ja bei allen Projekten, das sind nicht alle Mitarbeiter, die sagen, ah, das ist gescheitert. Ja, sondern, hey, ich glaube eigentlich, das hätte gut funktioniert, wenn. Ja, also man merkt, man hat mehr Touching Points, sage ich jetzt mal, im Unternehmen gehabt. Wenn das gleiche Budget einfach auf 10 kleine Projekte verteilt wird und dann macht man irgendwie alles, aber nichts richtig, das ist schlimm, ja? Weil dann bleibt natürlich also das Gefühl übrig zu sagen, naja, gut, man wollte ja nicht. Ne? Also wir haben nicht entsprechend das Budget bekommen, wir konnten uns eigentlich gar nicht darum kümmern. Das wurde uns auch noch zusätzlich eigentlich gegeben, ja, während das Alltagsgeschäft weiterlief. Ich glaube, da verbrennt man eher die Mitarbeiter. Wenn man Großprojekt scheitern lässt, und ich meine, dann ist es wieder, aber das ist das, was es immer braucht in diesen Projekten: Change Management, Kommunikation. Wenn ich natürlich auf großer Ebene, Bild-Zeitung, ja, was weiß ich, KI scheitert bei Aldi, ja, das ist so, puh, da musst du erst mal dagegen ankommen. Also das ist hier, wo Aldi damals dann im Grunde genommen SAP abgebügelt hat und man sagt, okay, wir rollen das gesamte Projekt, in das Mitarbeiter 10 Jahre ihres Lebens gesteckt haben, zurück. Da musst du
War
erst
das
mal.
Aldi oder war das Lidl?
Ja,
Weil bei
ich
Lidl
weiß.
kenne ich so eine Story auch.
Ah, war das Lidl? Ja, da
Glaube, es
möchte
war
ich meine Hand.
Lidl.
Ja, das
Ja.
war auf jeden Fall einer
Ja.
der zwei. Ich glaube, das ist hart. Aber da ist es natürlich Kommunikation zu sagen, okay, Leute, wir sind gemeinsam, sind wir mit einer Idee angetreten, funktioniert nicht, aber wir haben das und das daraus gelernt. Ja,
Wenn man gelernt hat. Ja, also ich würd mal ein bisschen aus meiner Sicht berichten wollen. Also ich weiß noch nicht, was richtig ist. Also ist es eher richtig, ein Großprojekt zu starten oder ist es eher richtig, 10 kleine Projekte zu starten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt drauf an. Also ich habe in vielen Unternehmen gesehen, dass sie relativ viele kleine Projekte gestartet haben. Die haben eine KI-Plattform integriert und aufgebaut, die aber keiner nutzt. Ja, also, oder wenige nutzen, dann schreien alle rum, ja, die User-Akzeptanz ist nicht so groß, deswegen ist es nicht so erfolgreich geworden, wie wir uns alle gedacht haben. Es arbeiten irgendwie 10 verschiedene Abteilungen an ihrer eigenen KI-Initiative und schaffen Dinge, So, aber ist es wirklich so der große Wurf? Das habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ja.
Also, wo ich große Würfe gesehen habe, war es immer so, dass die Geschäftsführung oder der Vorstand, wie auch immer das Unternehmen im Top-Management aufgestellt ist, ganz klar gesagt hat, wir haben einen klaren Plan. Also, wir wollen diese zwei, diese drei, dieses eine Ziel erreichen. Und darauf gehen wir jetzt voll drauf. Mit allen Ressourcen, die wir haben, mit dem ganzen Know-how, die wir haben, wir fokussieren uns drauf. Ich glaube, Fokus ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Projekte sind in der Regel erfolgreich, weil sie maximal fokussiert sind, weil sie maximal klar sind in dem, was sie erreichen wollen. Die ganzen kleinen Projekte, wo mal eben ein KI-Board mit ein paar ja, mit ein paar Mitarbeitern, die Bock haben auf KI, sich zusammensetzen und nochmal eine Idee haben und nochmal was entwickeln, sind nett. Damit wird man aber nicht den großen Wurf schaffen. Ja?
Ja.
Dafür würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Und du brauchst natürlich, wenn du mit so einer breiten Masse loslegst und sagst, so, wir starten jetzt in dem Team mit einer KI-Initiative, wir starten in dem Team mit einer KI-Initiative und hier und hier und da, dass man da auch so ein bisschen diese Learnings auf allen Ebenen mehr oder weniger gleichzeitig macht.
Ja.
Und das kann man sich sparen, indem man sagt, okay, wir machen jetzt ein oder zwei parallele Projekte, wo wir wirklich Fokus drauf geben, mit Ressourcen, mit Guidance, mit vielleicht auch Beratern, die sich damit auskennen, die das schon mal gemacht haben. Ich kenne da jemanden und da quasi fokussiert rangehen und die Dinge zum Erfolg bringen. So.
Ja, ich glaube, es braucht ansonsten natürlich das gesamte Repertoire, ne? Also du brauchst internes Marketing, weil ansonsten passiert genau das, ne? Da bastelt ein kleiner Teil des Unternehmens irgendwo dran. Du musst ja den Kontakt halten. Ja, wie finde ich denn raus, dass das wirklich ein Use Case ist, der nicht in einer Abteilung irgendwo jetzt einen Mehrwert schafft, sondern tatsächlich flächendeckend? Und da ist vielleicht auch wieder so ein Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen. Ich merke häufig, das funktioniert in kleinen Unternehmen noch relativ gut, weil die Menschen miteinander reden. Ja, weil du natürlich gar nicht die Breite vom Unternehmen hast. Das heißt, man kriegt automatisch mit, was da passiert. Man nimmt mal jemanden eher locker auf die Seite und sagt, guck mal, was wir da machen. Oh, das ist cool. Können wir nicht hier und da was verändern? Ja? Und können wir das nicht bei uns dann nochmal anpassen? Ich habe da auch eine Idee. Das passiert ab einer gewissen Größe natürlich nicht mehr. Und dann müsstest du eigentlich so viele Ebenen schaffen, ja, die das wieder zusammenbringt. Ich glaube, das ist extrem schwierig.
Was würdest du denn sagen? Braucht es jetzt im Mittelstand mehr Projekte, die scheitern dürfen, damit überhaupt welche entstehen, die groß werden? Oder hast du da eine andere Aussage zu?
Ich glaube ja. Ich glaube, das ist. Ich würde das mehr in den Bereich Produktentwicklung tatsächlich schieben. Weil wenn wir überlegen, ein Unternehmen schafft ein neues Produkt, dann scheitert man in der Entwicklung automatisch. Ja? Es wird eine neue Antriebsform, ja. Gehen wir in die Automobilbranche. Es wird ein neuer Antrieb entwickelt. Kein Ingenieur, kein Bereichsleiter ist der Überzeugung, dass wir jetzt einen neuen Antrieb entwickeln und das einfach von A bis Z durchexerzieren. Nichts passiert, alles läuft glatt und dann bringen wir das auf den Rollout, Serienproduktion, kein Problem. Passiert nicht. Das erwartet auch niemand. Also es ist ja so ein Erwartungsmanagement, ne? Von dem her, natürlich gehen da Dinge schief und man merkt, okay, man ist gescheitert, das hat nicht funktioniert, obwohl das eine tolle Idee war. Das gehört aber zum Prozess dazu. Ich glaube, das ist viel die Erwartung vorneweg. Und wenn man das mehr als Produktentwicklung, als Weiterentwicklung des Unternehmens betrachtet, dann stört einen nicht, wenn gewisse Dinge nicht so eintreten, wie man es erwartet hat, sondern man schaut eigentlich auf das langfristige Ziel. Ja? Also eigentlich herauszuzoomen, zu sagen, okay, wir wollen, und das ist das, was, glaube ich, so wichtig ist, nicht wir führen jetzt KI ein, sondern ein Verständnis dafür entwickeln, dass diese Technologie unsere Arbeitswelt, unsere Welt, also die Geschäftswelt im Allgemeinen, wie wir Handel treiben, wie wir entwickeln, wie wir arbeiten, komplett verändern wird. Ja?
Ich glaube, das ist der Punkt. Ja, das ist wirklich der Punkt. Ich glaube, dass der Mittelstand nur an der Oberfläche kratzt. Also der deutsche Mittelstand, der nutzt heute schon KI-Agenten, ja, für Effizienz, sag mal, in der Angebotserstellung, in der Kundenbetreuung, Prognosen, Forecasting, wie auch immer. Und das ist nett, das funktioniert, das sind sicherlich die Projekte, die zu 95% laut unserer steilen These und unserer Daten erfolgreich werden. Aber ist das schon Transformation? Ist das schon quasi etwas, wo du in deine Produktentwicklung KI mit einsetzt, wo du neue Geschäftsmodelle aufsetzt? Die Nutzung von KI-Agenten würde ich nicht darin sehen. Für mich ist die Nutzung von generativer KI, KI-Agents, alles noch, ich sage mal, oberflächliches Nutzen, wo man kleine Themen hat, die einem natürlich schon nach vorne bringen, aber das kann halt jeder. Ja, also so einen KI-Agenten aufzusetzen, ist heute keine Kunst mehr. So, das kann jeder einigermaßen versierte IT-Administrator kann das heute machen, mit wenig Aufwand. Was aber die wenigsten tun, und das besagt auch eine Studie von Deloitte aus März 26, dass maximal 5% echte Transformer sind, die reingehen und sagen, so, wir passen unsere Rollen an in unserem Unternehmen, wir passen unsere Prozesse komplett an KI an, wir passen unser, wie machen wir unser Geschäft heute an KI an oder mittels KI-Technologie an. Das sind die wenigsten und vielleicht sind das eher die 5%, die auch mal scheitern, weil dort natürlich auch deutlich mehr Impact entstehen muss, wo deutlich mehr Sachen angepasst werden müssen. Und bleiben halt nicht nur an der Nutzeroberfläche, weil KI-Agent hört sich immer so cool an und groß an. Aber ist es das? Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, da kommen wir wieder auf eine These aus einem unserer letzten Beiträge. Du hast ein Formel-1-Auto mit Möglichkeiten, die übermenschlich sind. Und du fährst damit einfach zum Bäcker. Das ist okay, das funktioniert. Auch nicht auf Dauer, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin kein Formel-1-Mechaniker, aber ich glaube nicht, dass es das lang mitmacht. Vielleicht ist das dann auch tatsächlich, wenn Projekte abgebrochen werden. Die Möglichkeiten, die da drin stecken. Ja? Und natürlich, und dafür braucht es Übung. Weil wenn ich mich heute in ein Formel-1-Auto setze, dann ist besser, vielleicht ich fahre nur zum Bäcker. Das ist damit umzugehen, ein Gefühl zu bekommen. Oder machen wir ein anderes Beispiel. Wir beamen uns 20 Jahre zurück und wir geben einem x-beliebigen Bundesbürger ein iPhone 18 in die Hand und sagen, mach mal was. Was der getan hätte, wäre, er hätte telefoniert. Und das ist super. Also er kann ja telefonieren, aber die Möglichkeiten, die da drin sind. Und jetzt nehmen wir heute, ich nehme einen von unseren Kindern, ja, in einem Alter unvorstellbar, was die heute imstande sind, damit zu tun, weil es für sie in gewisser Weise normal ist, weil sie damit gewachsen sind, weil sie ausprobiert haben, gespielt haben. Und ich glaube, das ist so eine Mentalität, die müssen wir wieder hinbekommen. Dass wir sagen, es muss okay sein, dass da jemand mitspielt, in Anführungszeichen. Wir müssen ausprobieren, wir müssen scheitern. Ja, man merkt, das funktioniert nie, bis es irgendwann normal wird. Also, das ist jeder, der Maschinenbau, jeder, der sagt, ich möchte in irgendeiner Form da ein neues Auto konstruieren. Der wird lernen müssen, mit verschiedenen Software-Tools, mit verschiedenen Maschinen umzugehen. Und dieses Umgehen lernen, das müssen wir mit diesen Technologien auch. Und von dem her wäre mal, ob wir früher starten oder später, ich glaube, wir haben jetzt die Chance, früh zu starten und wenn das Thema noch nicht geschäftsentscheidend ist, zu scheitern, ohne dass es uns tatsächlich geschäftlich ruiniert. Aber dass es ernst genommen wird, zu sagen, okay, also die Geschäftsführung, die Mitarbeiter, jeder auf unterschiedlichen Ebenen. Ja? Nicht jeder muss das Ding in allen Details begreifen, aber jeder muss seine Erfahrungen machen, um zu sagen, okay, ich sehe da eine Möglichkeit in der Richtung. Ich sehe eine Möglichkeit in der Richtung.
Okay, aber lass uns dann doch mal sagen, wenn 95% der der KI-Initiativen erfolgreich sind. Nur 5% scheitern. Lass uns doch mal schauen, wie kriegen wir denn die 5%, die wirklich einen Impact bereiten, die jetzt nicht nur so ein bisschen hier mal ein KI-Agent und da mal ein Chat-Tool und hier mal eine Lizenz gekauft, die wirklich einen Impact aufs Geschäftsmodell brauchen. Wie das funktionieren kann, denn da haben wir ein gutes Beispiel. Wir haben aktuell ein großes Projekt bei einer Personalberatung, wo man kann es eigentlich eher ein KI-Programm oder eine KI-Transformation nennen, wo wir aktiv sind und die machen gerade sehr, sehr viel richtig. Es ist unfassbar. Die gehören nämlich genau dazu, dass sie sagen, wir nutzen KI nicht nur als reines Tool. Wir nutzen es nicht nur, um die Dinge, die wir immer schon so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, nochmal effizienter zu machen. Sondern die sagen, wir wollen jetzt schauen, womit sind wir in der Lage, mittels KI etwas anders zu machen, unser Geschäftsmodell zu verändern, zu transformieren, vielleicht auch einfach etwas neu zu machen. Und hier mal eine Blaupause, wie man es machen kann. Wir haben ganz zu Beginn einen KI-Workshop gemacht, wo man sich ganz speziell zwei Ideen, die man sich schon mal überlegt hatte, wie wäre es denn, wenn wir unendliche Kapazitäten, Ressourcen und Geld hätten und theoretisch 100.000 Menschen einstellen könnten und die uns das auch leisten könnten, was könnten wir dann tun? Und denk da mal drauf rum. Häufig denkt man immer, ja, ich habe keine Leute dafür und wir müssen dann wieder Leute einstellen, das ist zu teuer oder sonst irgendwas, ich kriege sie nicht. Aber wenn man jetzt mal freischnauze, einfach mal wirklich ohne Limits überlegt und sagt, okay, wenn die Ressourcen kein Engpass mehr wären, was würden wir dann tun? Und die hatten zwei großartige Ideen, aus denen dann ja ein Proof of Concept entstanden ist. Da haben wir ein Konzept drauf entwickelt, haben gesagt, okay, wir haben verstanden, was ihr vorhabt, cooler Move. Wir haben daraus gesagt, okay, lass uns schauen, ob das geht. Weil sowas gibt es noch nicht. Ja, sowas gibt es einfach noch nicht. Und da hat man ja diese Konzepte aufgesetzt, die mit Testdaten erste Sachen umgesetzt, erste Sachen entwickelt, auch mal auf die Nase gefallen und gesagt, no, geht vielleicht jetzt in die falsche Richtung, lass uns das mal lieber ja, in die Richtung entwickeln. Das hat man dann getan. Man hat relativ schnell gemerkt, wow, das funktioniert. Also wir hatten sehr schnell die Erfahrung gemacht, nach 4 Wochen, dass was man sich überlegt hat, was möglich wäre, wenn wir in der Theorie unendliche Möglichkeiten hätten, Menschen einzustellen, die einfach alles tun, was wir möchten, in einer immer gleichbleibenden Qualität. Das haben wir uns angeguckt, da haben wir eine Lösung für entwickelt und genau das, da hat man gesehen, das funktioniert. Wow, lass uns das jetzt in die Produktion bringen. Was hat das gemacht? Das heißt, wir haben angefangen, aus dieser Idee eine echte Lösung zu entwickeln. Das war jetzt erstmal eins der 95 Prozent erfolgreichen KI-Initiativen. Und bei die müssen ja jetzt in den Betrieb rein. Das heißt, jetzt will man etwas anders machen. Man braucht andere Menschen dazu. Der Geschäftsprozess ist ein ganz anderer. Früher hat dieses Unternehmen einfach ja, Headhunting betrieben und Personalberater haben gute Kandidaten für spezielle ja, Stellen gefunden und eine Vermittlung gemacht. Und wenn man jetzt auf einmal in der Lage ist zu sagen, naja, ich kriege beispielsweise 500 Bewerbungen und ich kann diese mehr oder weniger in Echtzeit bewerten, dort ganz schnell herausfinden, was sind denn die Top-Kandidaten, die wirklichen Top-Kandidaten. Und die kann ich dann noch am selben Tag anrufen, noch am selben Tag mit denen sprechen, noch am selben Tag ein Bewerbungsgespräch mit einem möglichen passenden Unternehmen aufzusetzen. Das wäre doch mal was, wo man einen echten Mehrwert von hat. Und auf einmal denkt man viel größer. Und dann kommt man in Sachen rein, wo man sagt, okay, aber dafür braucht man eine gute Datenbasis. Ja, man braucht eine Plattform, die das aushält. Und fängt dann an, wirklich größere Themen zu denken, größer zu denken, anders zu denken, Geschäft auch anders zu machen. Und ja, das sind die 5%, die wahrscheinlich häufig scheitern, weil wir gemerkt haben, dazu gehört dann Change Management. Die Menschen müssen mitgenommen werden, weil auf einmal das normale Geschäftsmodell ein anderes ist. Ja, man braucht deutlich mehr Zeitaufwand. Das ist nicht mal eben, die IT macht irgendeine Kleinigkeit und daraus kommt irgendwie was raus und das kann jemand nutzen oder nicht nutzen, sondern da hängt auch ein gewisses Budget dran. Und dann will man natürlich, dass das auch erfolgreich wird. So. Und sich
Ja.
das zu trauen, Da gehört schon was zu. Da wären wir quasi beim Großprojekt von vorhin. Die können auch scheitern, wenn eben nicht ganzheitlich gedacht ist, wenn eben nicht das Backing vom Management da ist, wenn eben nicht das Change Management in der Personalabteilung und in der Personalentwicklung und Co. mit dranhängt und man eine gute Story nach außen auch erzählt. Da können natürlich große Projekte schnell starten. Aber das ist ja kein KI-Problem, oder was sagst du?
Ich wollte gerade sagen, du hast gerade gesagt, dann können wir das Geschäft anders machen. Und ich würde das sogar ergänzen, dann können wir anderes Geschäft machen. Das ist das, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben. Dann kommen wir weg von dem rein Rationalisieren hin zu sagen, wir schaffen Qualität, wir schaffen ein ganz neues Geschäftsmodell. Und ich glaube, was da auch unglaublich wichtig ist, dass man das, also wie auch immer man das macht, ja, und ich glaube, auch da kommt es auf das Unternehmen an, auf die Größe an. Ich muss meinen Mitarbeitern, ich muss diesem ganzen Projekt eigentlich eine grüne Wiese geben. Also ich muss es irgendwie schaffen, dass das gesamte Projekt nicht mit den Scheuklappen auf ist, zu sagen, wie wir es heute machen. Sondern ich muss die Freiheitsgrade in irgendeiner Form herstellen, dass ich sage, wir denken so, und deswegen super mit den unbegrenzten Ressourcen, wir denken so, als wäre alles möglich. Und ich glaube, dann kommt man tatsächlich erst an die Punkte, wo man sagt, und das haben wir, ich meine, für eine große Softwarelösung ein. Ne? Ich meine, das, was diese Projekte schon immer, ich glaube, seit Anbeginn der Zeit schon immer gebremst hat, war dieser eine Mitarbeiter, der dann sagt, halt, das geht nicht, das machen wir nämlich so rum. Schon immer. Warum? Ja, weil wir es so tun. Ne? Also zu sagen, wir können das heute anders, aber wir tun das schon immer so. Und wir sind alle drin verhaftet. Ja? Also wenn wir 10, 20 Jahre den gleichen Prozess machen, dann fällt es uns unglaublich schwer, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, stellen wir uns mal vor, alles ist möglich. Ja, schwierig. Und
Ja.
trotzdem geht das. Ja, also ich mache jetzt einen Extremverlauf zu sagen, ich gründe eine neue Firma, die vielleicht auch mit kleiner Zahl, aber ich nenne es jetzt mal so Guerillataktik, ja, die sind im Untergrund, haben aber ein vernünftiges Budget und auch ganz andere Taktzeiten. Ja? Vielleicht zu sagen, genau das. Wir haben das früher ein Sprint, oh, 4 Wochen, 6 Wochen. Ein Sprint, 3 Tage. Ja? Die haben die Möglichkeit, und das ist immer wieder Geschwindigkeit. Je größer das Unternehmen wird, desto langsamer wird die Geschwindigkeit zu sagen, seid schnell. Ja? Fallt schnell auf die Nase, steht schnell wieder auf und kommt weiter mit der Entwicklung. Und ich glaube, dann ermöglicht man es Firmen tatsächlich, sorry, ermöglicht man es tatsächlich, dass man sagt, wir haben bis jetzt dieses Geschäftsmodell gehabt. Und wir dachten, wir revolutionieren das und merken plötzlich, halt, das Produkt, das wir jetzt vielleicht anbieten können, ist ein ganz anderes. Ja, und nicht, weil sich das Produkt in sich tatsächlich unterscheidet, aber zu sagen, okay, wie entwickeln sich tatsächlich auch Produkte? Ja, also das Beispiel, vielleicht ganz schön und das ist, glaube ich, auch weitläufig bekannt, ja, ist ja so das Thema Netflix. Zu sagen, wir verschicken DVDs. Ja, damit man die angucken kann. Und wie lange es tatsächlich gebraucht hat, und ich meine, ich glaube, der Gründer von Netflix hat ja diesen Satz geprägt, zu sagen, fail cheap and fail fast. Ja? Und vielleicht das als kurze Anekdote. Die hatten am Anfang, das sind jetzt die Zahlen aus dem Kopf, am Anfang hatten die, glaube ich, für Neuentwicklungen. Und das waren Kleinigkeiten, ja. Also das war tatsächlich teilweise in der Nutzeroberfläche nichts Großes. Waren das im Schnitt 200.000 Dollar in der Größenordnung, die sie gebraucht haben. Es waren 5 Mitarbeiter und sie haben 6 bis 8 Wochen gebraucht, um festzustellen, hey, wir haben hier was ganz Cooles, Neues probiert und das funktioniert gar nicht. Weil sie
Ja.
extrem viel Aufwand reingesteckt haben, weil sie extrem lang gebraucht haben, um Feedback einzuholen, zu sagen, oh nee, das funktioniert nicht so. Und sein Ansatz war ja, das so weit runter zu kürzen, wie es nur geht. Und am Ende waren es irgendwie, sie konnten 20 Versuche am Tag starten mit Feedback, teilweise also hochgradig hier im Pareto-System, also 80-20, ja, also die Lösung ist gar nicht fertig, null. Aber was ist das minimale Feedback, das wir brauchen, um zu merken, halt funktioniert nicht? Wir gehen aber mit 10 Versuchen am Tag rein und haben spätestens am dritten Tag 3 Sachen, die funktionieren, und da gehen wir tief in die Entwicklung.
Genau das ist es, was ich vorhin meinte mit, probiert Dinge aus, macht sie ganz schnell, macht Reviews alle 2, 3 Tage, ja, und sagt, geil, weiter, drauf da, oder nee, muss weg, stoppen wir jetzt. Genau das ist es. Wir haben damals, als wir angefangen haben mit der Kami Solution Factory, haben wir relativ viele POCs gemacht, und da war genau dieses Motto mal, fail fast, das, was du gerade gesagt hast. Ich wusste gar nicht, dass es vom Netflix-Gründer kommt, merke ich mir mal. Wir haben wirklich die ersten Wochen immer nur über was ist, wie gut ist gut genug? Und fail fast gesprochen. Das war nämlich genau unser Ansatz mit unseren Kunden, wo wir gesagt haben, okay, lass uns jetzt schnell lernen, wann sagen wir, ist gut genug? Reicht? So, jetzt können wir in die Produktion gehen oder was auch immer mal damit machen. Oder ist es gut genug und es interessiert keine Sau, also kann auch weg.
Ja.
Und quasi auch zu merken, okay, wenn man eine Idee hatte, wo man gesagt hat, das können wir jetzt mit KI machen, hat einfach nicht funktioniert, fail fast. Und cheap, so wie du es gesagt hast, fail fast and cheap. Okay, sehr, sehr gut. Wir haben ja sonst immer die Frage gehabt, was hast du denn in der letzten Woche mit KI gemacht? Das würde ich heute mal anders machen wollen. Und zwar besser passend
Wir
zu
sind
unserem Titel.
ganz frei, wenn der Sebastian nicht da ist.
Ja, dann machen wir auf einmal ganz wilde Sachen hier. Ich würde nämlich Folgendes machen. Welches deiner KI-Vorhaben war erfolgreich, hat aber am Ende niemanden interessiert? Und was hast du daraus gelernt?
Spannend. Ich habe tatsächlich einen Konfigurator gebaut. Einen personalisierten Konfigurator für eine spezielle Branche. Ging tatsächlich um Catering Services. War hervorragend. Also hat als kleines Versuchsprojekt gestartet, kam eigentlich aus einer anderen Richtung, wo das gut funktioniert hat. Und ich habe es recht viel Zeit reingesteckt und das Ergebnis war super. Ja, das Feedback vom Markt war so lala. Ja, tatsächlich. Von dem her, das Produkt war relativ weit und tatsächlich ist mir da das auf die Füße gefallen, fail fast and cheap. Ja, also ich hätte viel früher eigentlich an den Markt gehen müssen, viel früher das Feedback einholen müssen, und habe mich sagen wir mal, in den technischen Feinheiten dann verloren. Es war super spannend, ja? Also diese Software konnte in Anführungszeichen alles. Und habe dann selber gemerkt, ja, das war unnötig. Ja? Also man merkt, okay, das brauchen wir nicht. Das ist super. Es hätte sämtliche Bedürfnisse erfüllt. Allerdings bin ich selber, ich habe zu viel Energie reingesteckt, weil ich hätte früher merken können, das wird nichts.
Ja, ist ein schönes Beispiel. Also Caterer wird aus dir nicht mehr.
Nee, ich glaube nicht.
Sehr gut. Wir haben was Ähnliches gehabt, es war jetzt kein Catering, aber ein Gerät, was man braucht, nachdem man gegessen hat. Und zwar haben wir mal für einen Elektrogerätehersteller, der auch Spülmaschinen hergestellt hat, mal ein Konzept aufgesetzt und dann Proof of Concept laufen lassen, um quasi eine Erkennung, wie sauber ist sauber, in einer Spülmaschine zu machen. So. War eigentlich cool. War ein cooles Vorhaben, hat auch gut funktioniert. Wir haben so eine Heatmap am Ende immer bekommen, haben die Entwickler ganz cool gemacht. Erst mal gesehen hat, okay, an dem Teller ist noch ein kleines Stückchen so, da musst du noch ein bisschen länger drehen. Und das war echt cool. Die Steuerung war cool. Es hat wunderbar funktioniert. Hat aber am Ende keine Sau interessiert. Es ist nie live gegangen. Ist auch nie. Also ich kenne, ich weiß nicht, vielleicht ist es mittlerweile ist es auch schon wahrscheinlich 1,5 Jahre her. Aber ich kenne immer noch keine Spülmaschine, die wirklich KI-ready überwacht. Wann ist denn der Teller wirklich sauber? Also wir haben eigentlich was Cooles gebaut, war ein cooles KI-Vorhaben, aber es hat am Ende niemand interessiert. Und wenn ich mir die Frage stelle, was haben wir daraus gelernt? Ja, vielleicht ist man ab und zu ein bisschen früh dran und ist vielleicht ein bisschen übereifrig in den Ideen. Kann man ja konservieren und vielleicht einen späteren Zeitpunkt nochmal wieder aufmachen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ganze Thema vernetzte Geräte kommt noch. Der Zyklus liegt noch vor.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Aber ich
Wir werden
glaube,
es sehen.
als übergreifendes Learning können wir wahrscheinlich mitnehmen: fail fast and fail cheap.
Genau. Also traut euch, zu den 5% auch mal zugehören, die vielleicht scheitern. Und geht die Sachen an, passt die schnell an, wenn ihr merkt, es geht in die falsche Richtung. Aber wenn das klappt, dann habt ihr hier wirklich einen großen, großen Mehrwert in eurem Geschäft. Und lasst euch nicht abbügeln mit, unsere KI-Projekte sind so toll und wir haben so viele coole Sachen schon eingeführt und wir gehören zu den 95% der erfolgreichen KI-Initiativen. Ja, aber wenn es am Ende keine Sau interessiert und kein Euro mehr in der Bilanz steckt oder kein Kunde mehr bereit ist, ja, Kunde zu werden oder mehr Geld auszugeben oder ein Benefit aus eurer Lösung hat, dann hat es vielleicht auch nichts gebracht, die KI-Initiative, die ihr euch da vorgenommen habt.
Absolut.
In dem Sinne würde ich sagen, haben wir unsere Themen heute ausreichend besprochen, lieber Nils. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Dann wahrscheinlich mit dir und Sebastian, denn ich gehe jetzt auch in Urlaub, freue mich da auch schon drauf. Und ich bin auch sehr gespannt, welche steile These ihr beim nächsten Mal dabei habt.
Da haben wir garantiert ein paar im Gepäck.
Da gehe ich von aus. Vielen Dank dir.
Ich danke dir. Bis zum nächsten
Bis
Mal.
dann. Ciao.
Ciao.